Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebünscht. Diesmal wieder mit einer Spezialfolge, denn wir sind immer noch im Snowpiercer unterwegs. Aber wir fahren in den Zielbahnhof ein. Und mit wir meine ich natürlich an meiner Seite wieder Stu. Hallo Stu.
Hallo, wir haben es geschafft, Thomas. Wir haben es geschafft.
Ja, sehr geil. Wir waren noch ein bisschen überrascht. Normalerweise würden wir die Folge jetzt, die wir gerade aufnehmen, die auch schon verspätet ist, erst am Montag, den 20. Juli aufnehmen. Aber wir haben Freitag, den 17. Juli und hätten sie schon aufnehmen können am Montag, den 13. Juli. Was war passiert?
Wir haben uns vorbereitet auf die Aufnahme der vorletzten Folge. Wir haben die immer so Montagabend so zwischen 9 und 10 aufgenommen und gegen 9:30 hast du mir geschrieben, sag mal, wusstest du, dass ja auch die letzte Folge schon online ist?
Ja.
Und dann dachte ich mir so, nö, ist mir entfallen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt doch schnell die Folge gucken und die so in einem komprimiert machen? Aber weil weder du noch ich Lust hatten, Montag dann irgendwie ein bisschen die Puppen noch zu podcasten, gerade für so eine Serie, wo wir jetzt beide keine großen Fans sind, haben wir uns dazu entschieden, das dann einfach ein bisschen später zu machen. Und ich habe sie gestern geguckt und du hast die Folge heute geguckt. Mhm. Und ja, nochmal Entschuldigung dafür, dass jetzt die letzten beiden Recaps halt verspätet kommen. Aber dafür bekommt ihr sie ja in einem, also ein Special mit zwei Podcasts. Das liegt auch daran, weil unser Soundmaster, der Jumik, im Urlaub war, im verdienten Urlaub und jetzt aber wieder zurück ist und nie wieder in den Urlaub darf.
Ja, genau. Ja, ich war so ein bisschen perplex. Also die Folge war dann zu Ende, Folge 9, und dann stand da direkt, wie man das bei Netflix halt kennt, nächste Folge. Und ich gucke so, hä? Weil ich bin fester Überzeugung, als ich in diesen Plan geguckt hatte für die Recaps, als wir diese Wochen geplant haben, dass die letzte Folge noch eine andere Woche hatte. Aber wer weiß.
Es kann ja sein, dass sich die US-Ausstrahlung einfach ein bisschen geändert hat, weil TNT gesagt hat, komm, wir bringen jetzt die beiden finalen Folgen halt auf einmal. Und hat Netflix gesagt, okay, dann machen wir es auch so. Weiß man nicht. Aber naja, wir wurden überrascht.
Ja.
Das ist zumindest etwas Gutes, denn eins kann man sagen, so richtig viele Überraschungen hatte die Serie ja bislang nicht.
Und auch das Finale bietet jetzt eher vorbereitete Überraschung.
Ja, aber ja, das stimmt, ja. Da kommen wir dann später zu. Vielleicht hier nochmal als kurze Warnung, ich glaube, das haben wir auch schon in der letzten Folge erzählt. Es gibt einen Teaser zur zweiten Staffel und dieser Teaser enthüllt bereits einen ganz, ganz großen Spoiler. Wenn ihr es irgendwie geschafft habt, das noch nicht mitzubekommen und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schon mal eine kleine Vorwarnung. Wir werden darauf garantiert am Ende der Folge nochmal drauf eingehen.
Ja. Aber wir beginnen die Folge mit minus 121,9 Grad Celsius.
Mhm. Die Folge heißt übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Folge heißt 994 Waggons lang.
Ja.
Das heißt, es wurden 7 Waggons letzte Folge abgekopft.
Das ist gar nicht so viel.
Pff, nö.
Aber die Schule ist weg, das nervt nicht.
Aber auch die Vogtlers. Also Teile davon.
Ja. Genau, also wir stehen kurz vor Chicago. Das ist quasi Jahr Null, wenn man das so beschreiben möchte. Also die Nullzeit. Weil sie sind damals in Chicago losgefahren vor 7 Jahren. Wir erinnern uns, in Folge 1 haben wir da auch so einen kleinen Comicstrip spendiert bekommen, der am Ende wiederkommt. Das fand ich ganz geil, kann ich schon mal sagen. Und gleichzeitig bekommen wir eine Rede von Melanie, die den Zug übergibt und klar macht, dass es eine neue Führung gibt und dass Layton quasi das Kommando übernommen hat.
Genau.
Und dass sich alles rund um Entscheidungen dreht.
Genau. Das Einzige, was mir beim Prolog aufgefallen ist, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir Melanie im Casual-Look gesehen haben.
Ja, ja, also ich glaube, die rennt jetzt immer so rum.
Ja, durchaus. Ja, ansonsten war es so ein typischer Snowpiercer-Prolog. Ne? Mhm. Und Layton im Cockpit zu sehen, hatte irgendwas. Es war ja so das Ziel seit der ersten Folge. Und ja, netter Prolog, aber mehr auch nicht. Aber gut, die Prologe waren noch nie die Stärke der Serie.
Ja, genau. Genau, also wir erfahren quasi einfach so, wie die Situation derzeit ist. Mhm. Ich muss gestehen, ich hatte echt, obwohl die Folge noch gar nicht so lange her ist jetzt vom Montag, musste ich echt nochmal drüber nachdenken, wie sie ausgegangen ist, die letzte Folge. Und irgendwann hat es einen Klick gemacht und ich dachte mir, ah, okay, ja stimmt, das ist passiert. Mhm. Achso, übrigens, 147 Seelen sind in den Tod geschickt worden.
Ah, okay. Ja. Es gibt da noch eine Szene im Cockpit, wo Melanie in so einem, ja, Schaltpult sitzt und auf so einen kleinen Schalter guckt. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, oh, hat das irgendwas zu bedeuten? Irgendwie ist dieser Schalter was Besonderes da. Aber ich glaube, vielleicht wird die Serie damit nochmal symbolisieren, sie verabschiedet sich so ein bisschen von der Machtposition, weil sie ja auch dann zu ihren zwei Jungs, Bennett und Yavi, dann sagt, okay, Leute, bevor ich mich jetzt hier einschließe im Cockpit und halt eben meinen Dienst hier verrichte, muss ich noch was erledigen. Mhm. Und dann geht sie erstmal davon. Und dann kommen wieder eine Szene mit Miles und Layton, in der Layton Miles sagt, dass Josie tot ist.
Ja, das ist, das war so eine Szene von wegen, ach, wir müssen das noch abhaken. Mhm. Oder?
Er sagt hier aber nicht, wie Josie gestorben ist. Mhm. Denn Miles ist ja durchaus Fan von Melanie. Ich glaube, wenn Miles wüsste, wie Josie gestorben ist, würde sich das ändern.
Ja, genau. Also in der Szene geht es ja vor allen Dingen um die Verluste, die da sind. Mhm. Und ich glaube, Miles soll das so ein bisschen transportieren, dass es halt ein schmerzhafter Verlust für alle auch ist.
Ja.
Und Mama Grande wird wieder erwähnt. Das finde ich immer lustig.
Ja, weckt sich Mama Grande. Also ganz ehrlich, Mama Grande ist die Mama Miracoli vom Snowpiercer. Das ist toll. Also.
Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ich finde das immer sehr witzig, wenn das kommt.
Ja, und ich glaube aber ganz ehrlich, ich finde es gut, dass Layton Miles sich das davon gesagt hat, wie Josie gestorben ist. Weil ich glaube, dass Layton weiß, wie wichtig Miles als angehender Ingenieur für den Zug ist. Und ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn man ihn jetzt mit dieser Wahrheit konfrontieren würde. Gerade wenn er mit Melanie wahrscheinlich noch in Zukunft länger zusammenarbeiten soll, ne?
Ich bin ja gespannt, was sie aus Miles in dieser zweiten Staffel machen wollen werden. Das ist ja, aber egal.
Ja.
Danach springen wir in die erste Klasse, die nicht mehr die erste Klasse ist, in dem Sinne. Und Layton präsentiert quasi sich selbst als auch seine neuen Ideen und verkündet, dass halt die Bremser und die Tailies die Kontrolle haben, auch die militärische Kontrolle natürlich. Und gleichzeitig versuchen die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter die jeweiligen Waggons, aber scheinbar sind das nicht so viele, egal. Und es soll einen Rat und eine Wahl geben. Dieser Repräsentantinnenrat quasi soll die Demokratie im Snowpiercer etablieren. Irgendwann.
Ja, ja, finden einige nicht so geil.
Ja, vor allen Dingen eine Person.
Eine Person, nämlich Ruth, der Eiswürfel mit dem blonden Haar, wie ich sie gerne nenne. Und sie redet auch mit Roach, dem Polizeichef, und macht recht deutlich, dass sie gegen Layton ist. Und Ruth ist halt wirklich so anti-Tailey und so, ja, fast schon so ein bisschen snobistisch. Also, wenn das ein Film oder eine Serie aus den 80er Jahren wären, wäre sie ein Super-Juppie.
Muss man mal sagen. Stimmt. Was ich mir noch notiert hatte, Layton sagte dann, dieser Zug gehört euch. Also er versucht halt diese Idee jetzt reinzubringen, ne, dass alle jetzt plötzlich gleich sind. Lustigerweise sollen ja auch alle das Gleiche bekommen. Vielleicht sollten die nochmal bei den Definitionen von so Ideologien nachgucken. Ich kenne da nämlich einen anderen Begriff für. Mhm. Aber egal.
Ja, ja, irgendwas mit Kommunikationismus oder so ähnlich, oder?
So ungefähr.
Ja, dann kommen wir zur schönsten Szene, wie ich finde, der ganzen Folge. Denn ich habe ja letzte Mal ziemlich gemeckert, was sie mit Pike gemacht haben. Und ich bleibe dabei, irgendwie haben sie die Figur richtig schlecht eingeführt für das, was sie jetzt tut. Denn wir sehen Pike beim Friseur. Er lässt sich verwöhnen, Fußbad und Pediküre und Haarschnitt. Und ich dachte mir so, okay, der ist halt gerade irgendwo im Friseursalon von Snowpiercer. Aber nein, es ist nicht der Friseursalon von Snowpiercer. Es ist die Kabine, die sehr exquisite und luxuriöse Kabine von LJ, die dann auch dazukommt und es nicht so geil findet, was da mit ihrem Zuhause passiert. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass Terrence auch kurz dabei zu sehen ist?
Nee, das bin ich. Ah, doch, stimmt. Ja, ja, doch. Ja, ja, den habe ich gesehen, ja. Der hatte ja auch noch einen kleinen Dialog dann.
Ja. Und LJs Bett wird so ein bisschen als Puff missbraucht. Und da sagt Pike den schönen Satz zu dir: Dir fehlt sicherlich noch ein Schwanz in deiner Kollektion. Und es war eine schöne Szene, weil ich LJ ja irgendwie, also Psychotante, ist ja immer mit allem durchgekommen. Und ich glaube, dass ihr das wirklich wehtut.
Ja. Also, das ist ja wirklich, sie hat ja dann auch geholfen und so am Ende. Mhm. Und jetzt kriegt sie aber trotzdem dann das serviert, was sie halt dann auch gesehen hat, ne?
Ja.
Und das ist eine schöne Szene, diese ganze Party-Anarchie-Stimmung da überhaupt, die da herrscht.
Ja.
Ja, so ist das halt, ne?
Ja. Und dann heult sie noch ein bisschen und Pike wirft sie halt einfach raus. Und
ja,
das war schön. Also ich glaube zwar trotzdem, dass man als Strafe für Foltern und Mord oder Mordaufträge ein bisschen mehr verlangt, also mehr bekommen sollte, als einfach aus dem eigenen Apartment rauszufliegen. Aber es ist ein guter Anfang.
Ja. Genau, wir springen dann auch wieder in die Lok zurück. Das passiert noch häufiger in dieser Folge. Mhm. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge ist ein, ich nenne es jetzt mal Kurzwellenradio, das ist es eigentlich nicht, aber egal, aktiviert worden, um hinten im Zug die Verbindung mit Melanie aufzunehmen.
Mhm.
Und irgendjemand hat das Ding nicht abgeschaltet und es spielt Musik.
Ja, und Bennett findet wohl irgendetwas heraus, aber verschweigt es. Und wie alle Figuren in dieser Serie, wenn sie irgendetwas herausfinden, verschweigen, tut er es so, so in Anführungszeichen unauffällig, dass jeder mit nur einem halben Auge erkennt, du verschweigst doch irgendwas.
Das wäre, als wenn er den Bildschirmschoner angemacht hätte. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das ist ein Fehler im System. Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, ich habe den Teaser gesehen. Ich wusste ja jetzt schon, was kommt, ja, ne?
Ich auch.
Und ich habe mir die Graphic Novel zumindest in kurz angeguckt, ne? Also da wusste ich auch schon, dass da Dinge sind, ne? Aber selbst wenn nicht, wäre mir spätestens jetzt klar gewesen, oh fuck, da kommt ein zweiter Zug.
Ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Ja. Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für Ruth im Partyzug.
Mhm.
Und dann ist das, die Rede kurz mit Melanie, meine ich, oder?
Nee. Jetzt kommt erstmal, also quasi bevor wir da hinkommen, ne,
ja,
hat ja Melanie erstmal ihre Sequenz im Nachtwagen.
Ach so, dann habe ich das hier, oh sorry, ich habe hier vertan, ja. Genau, Melanie geht in den Nachtwagen und redet mit irgendeiner, ich nenne es mal Schamanin, und macht eine Seelenreise.
Ja.
Wo Melanie halt erzählt, dass sie halt für den Snowpiercer ihre Tochter geopfert hat, die halt nicht rechtzeitig da war, als der Zug abgefahren ist.
Diese Schamanin ist übrigens immer noch Miss Audrey. Das habe ich, glaube ich, schon 10 Mal gesagt mittlerweile.
Ja, sorry, aber nee, da siehst du halt, dass die meisten Figuren mir halt eben vollkommen egal sind. Ne?
Ich kann es auch nachvollziehen.
Ja, und die macht halt so eine Seelenreise. Und das ist auch so eine Sache, die passt tonal gar nicht herein. Absolut gar nicht. Und vor allem war das wieder so ein Moment, wo ich dachte, er wollte mir das verblüht verkaufen. Er macht so einen Bohai um die Tochter, natürlich taucht sie noch auf.
Ne? Ja, genau. Und ich meine, was ist denn, wenn du gerade 147 Menschen in den Tod geschickt hast? Was machst du denn dann? Du gehst natürlich erstmal in den Nachtwagen und machst so eine Psychotherapie-Hypnose, um über deine Tochter nachzudenken. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, das waren Leute gefolgt. Aber komm, sind wir.
Ja, also das wirkt jetzt wirklich sehr komisch. Ich meine, ja, Jennifer Connelly versucht da echt ihr Bestes zu geben, um das irgendwie auch transportieren zu können. Mhm. Aber ich finde, das wird dieser Figur nicht gerecht und das wirkt albern und aufgesetzt und es zeigt halt mit einem Finger auf die kommende Geschichte, was da noch passieren wird.
Ja.
Also von wegen, erinnerst du dich an die Tochter? Hier, komm, erinnerst du dich? Ja, deine Tochter.
Ja. Ja. Das ist halt kein leichter Hinweis. Das ist schon so wie diese komischen Typen, die diese riesen Schilder haben und damit immer so rumwirbeln. So,
ja,
ist
genau.
Ungefähr. Ja. Es ist nicht sehr elegant, es passt tonal nicht dazu. Die Szene war mir zu lang, sie war mir zu kitschig und ich fand sie mit eines der Lowlights dieser Folge.
Ja. Und danach gibt es nochmal eine komische Sequenz. Und zwar, Layton hat aktuell nichts weiteres zu tun, als von der Lok wieder nach hinten zu rennen. Und trifft sich das erste Mal mit Sarah, also mit seiner Ex-Freundin und jetzt kommenden Mutter, ne?
Ja.
Seines Kindes. Und es gibt ein erstes Babyfoto. Und beide beschließen, dass der Zug zuerst kommt, aber es geht auch um sie und oder ihn. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen, und zwar Leighton rennt da quasi jetzt schon seit Stunden rum und ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, seitdem dieser Krieg zu Ende ist.
60
Tage,
glaube ich.
Wochen, Monate.
Nee, und sagt er nicht am Anfang, dass der Krieg 16 Stunden gedauert hat oder so?
Ja, aber wie viel Zeit seitdem vergangen ist quasi, seitdem er abgekoppelt worden ist. Ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall hat er nichts, er schafft es nicht, sich zu waschen.
Ja, aber was so ein ganzer Mann ist.
Ja, der rennt auch den ganzen Tag mit Blut im Gesicht rum. Ja. Was man halt so macht, ne? Als Kannibale.
Ja. Wurde das eigentlich nochmal? Nein, wurde nicht. Das wurde nicht nochmal aufgegriffen,
dass er Kannibale war. Wurde nicht, nein.
Ja, gut. Ja, naja. Gut, dann habe ich als nächstes stehen, dass Ginger und Roach im Gemüsewaggon sind und dass es halt Plünderungen gab. Und Bess ist auch, glaube ich, mit dabei.
Du bist viel zu weit schon. Darf ich übernehmen? Weil du hast ein bisschen was übersprungen.
Ja, es tut mir leid, aber ich da bin ich mal in 24 Stunden dazwischen. Du bist ganz frisch. Ich folge einfach deiner Linie.
Okay? Okay, genau. Also nach dieser Sequenz kommen wir zu Jinju und Bess. Wir erinnern uns, eigentlich hatten beide ein starkes Kommunikationsproblem. Mhm. Standen beide auf der gleichen Seite, wussten es aber nicht. Und das führt dann tatsächlich jetzt zum Streit in zweierlei Hinsicht. Einmal in ihrer Beziehung und einmal, weil es Lieferkettenprobleme gibt. Weil wenn alle jetzt die gleichen Kalorien bekommen, alle bekommen das Gleiche, ich will das nochmal betonen, ne? Dann ist es natürlich schwierig, gerade weil halt viel geplündert wurde und viel kaputt gemacht worden ist. Also das irgendwie zu etablieren ist schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es nochmal einen Kuss zwischen den beiden und dann machen beide miteinander Schluss. Und hast du dir gemerkt, was man sagt im Zug, wenn man miteinander Schluss macht?
Man sieht sich.
Man sieht sich. Genau. Genau, und dann kommt noch eine Sequenz, wo Ruth auftaucht. Und jetzt kommt das, was du mit Melanie meintest. Da ist übrigens mein nächster LOL-Moment dieser Folge. Mhm. Und zwar schminkt sie sich erstmal ausgiebig. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie viel Schminke haben die da noch in dem Zug nach 7 Jahren? Und kann man die danach produzieren? Aber egal. Auf jeden Fall macht sie das tatsächlich und spricht dann mit Melanie einen ziemlich harschen Ton und sagt ihr halt, was sie darüber denkt und dass sie halt jetzt die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise ihren Aufgabenbereich und ob es Melanie sich verabschieden möchte und spricht da halt quasi über die Demokratie sehr abfällig.
Wobei, was ich da auch nicht verstanden habe, ist, man hat den Krieg gewonnen. Ja, man möchte ein faireres System erschaffen. Mhm. Da muss man sich doch auch wirklich fragen, ob man dann aber nicht mal gucken muss, welche Person man wo einsetzt. Und wenn ich weiß, dass diese Ruth zu 100% nicht antidemokratisch ist oder antikommunistisch, wie es eigentlich besser heißen sollte, ob man der dann so einen Posten überlässt.
Ja. Also ich meine, sie hatten ja noch keine Zeit, irgendwie so diese Wahl zu machen. Aber ja, tatsächlich, wenn man das konsequent dann durchführt, werden auch diese Posten gewählt.
Ja.
Und nicht einfach, ich sitze hier schon ewig drauf, ne? Jetzt mache ich das auch weiter. Ja. Melanie sagt auf jeden Fall am Ende dieses Streitgesprächs, was eigentlich kein Streitgespräch ist, sondern sie wird einfach nur angebrüllt von Ruth, nichts ist wichtiger als die Liebe.
Ja, ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben, aber ich bin mir unsicher, ob es in der Szene ist. Ein Zitat, was so ist, so ein Poesiebuch-Zitat, so ein Facebook-Bild-Zitat, ja. ich sag's einfach mal, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt in der Szene ist oder in der nächsten, aber es kommt auf jeden Fall von Melanie, sie sagt, manchmal muss man etwas verlieren, um es wiederzufinden. Ja, leck mir am Arsch, das ist aber mal tiefsinnig. Also Wahnsinn, das ist
Um hier mal Modern Family zu zitieren, das könnte ein Spruch aus dem Buch von Philosophie sein.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist, also, das ist wirklich so ein saudummer Spruch, oder? Das ist halt wirklich so, kräht der Hahn oben auf dem Mist, ändert sich das Wetter, es bleibt, wie es ist. Das ist,
genau.
Oh nee.
Zu Fuß ist weiter als über dem Berg. Nachts ist kälter als draußen.
Genau. Ich meine, überleg doch mal. Ich meine, natürlich, du musst erst was verlieren, um es zu finden. Ich meine, wenn du etwas hast und du weißt, wo es ist, dann ist das Finden ja auch nicht machbar. Also das ist, ach nee.
Außerdem geht das auch anders. Du musst was loslassen, wenn du es liebst. Aber egal. Genau, wir springen danach wieder in die Lok bevor der Salatfall kommt. Da kommen wir jetzt gleich zu, dann kannst du wieder übernehmen. In der Lok geht es nochmal um das Signal und Melanie ist auch mit vorne und Layton ist wieder nach vorne gesprungen.
Wobei bei der Szene, was wichtig ist, finde ich, dass man da nochmal so wirklich ganz klar sieht, dass Melanie Layton akzeptiert als neuen Anführer.
Das stimmt, ja. Also sie will auch alle Entscheidungen, die es gibt, mit ihm besprechen. Und sie gibt ihnen auch zwei Optionen. Die eine ist weiterfahren, das Signal verlieren und in Chicago langsamer werden, um die Feierlichkeiten zu begehen, was auch immer. Oder vorher langsamer werden und dann halt in Chicago nicht langsamer werden. Dafür aber das Signal finden und herausfinden, was es ist. Und genau in dieser Sequenz hat das natürlich Bennett, wie wir später herausfinden, verkackt. Aber auf jeden Fall entscheidet sich Layton dafür, langsamer zu werden und zu gucken, wo das Signal herkommt.
Genau, denn das Signal kommt aus Nordwest und es könnte die Möglichkeit sein, dass es Überlebende sind. Wo ich mir dann aber auch frage, hä, wie soll das denn funktionieren? Aber es sind Überlebende, dazu kommen wir gleich.
Genau, jetzt kommen wir zum Salat.
Jetzt kommen wir zum Salat. Jinju und Roach sind im Gemüsewaggon und da gab es Plünderung, wie überall. Ne? Und diese Salatdiebe wurden auch gefasst. Und Layton ist dann auch da und sagt denen halt, Leute, was soll die Kacke? So funktioniert das aber nicht. Und das gibt natürlich auch wieder Stress so ein bisschen. Und Layton wird, glaube ich, zum ersten Mal damit konfrontiert, dass in seinem Kopf dieses neue System natürlich super ist. Aber er hat halt den Faktor Mensch vergessen.
Ja, genau.
Ne? Das ist leider so. Und jeder soll die gleiche Kalorienanzahl bekommen.
Ja.
Das ist aber auch nur schwer machbar.
Genau, gleichzeitig erfahren wir, übrigens das, was ich gerade gesagt habe mit der Lok, das passiert danach. Ich habe das irgendwie so ein bisschen, das ist ein fließender Übergang. Doch recht. Ja, du hast, das ist ein fließender Übergang. Und weil Layton ja da erst nach vorne geholt wird. Aber egal. Genau, also Layton wird nach vorne geholt und er sagt ja dann, kümmert euch irgendwie drum, macht irgendwas. Das sind immer perfekte Anweisungen von Führungsebene. Klärt das.
Aber ist mir egal, also machst du es als Movieback-Chef doch auch.
Ja, immer, natürlich. Funktioniert ja auch.
Ja. Und genau. Roach ist übrigens da auch schon recht sauer, weil er halt eben sieht, okay, das funktioniert halt nicht. Wo ich ihn auch, ich kann ihn verstehen, zum anderen muss ich sagen, Layton ist, glaube ich, zu blauäugig da noch und Roach ist einfach, der will einfach, dass es auch perfekt läuft.
Ja.
Ne? Ich glaube, da haben die beide ein bisschen eine falsche Ansicht davon.
Und er konnte lange keine Pause machen.
Das stimmt. Er wollte ja eigentlich zum Salatbuffet, aber das hat ja geschlossen.
Das stimmt, das haben sie geklaut. Genau, und gleichzeitig erfahren wir da auch, wohin dieser Salat gehen sollte. Und zwar nach vorne in die erste Klasse zu Pike.
Genau, denn der hat sich innerhalb von kürzester Zeit so eine Art Schwarzmarkt-Dealer-Imperium aufgebaut im Apartment von LJ. Und das findet Roach auch scheiße.
Ja.
Ne? Und dann kommen wir zu einer Szene. Ich hoffe, ich habe jetzt recht. Da kommt zusammen, was zusammen gehört.
Die kommt jetzt tatsächlich.
Ja. Nämlich LJ lernt Oz kennen.
Oder ich habe aufgeschrieben, LJ boxt Oz.
Genau. So fangen ja immer die romantischen Geschichten an. Ich glaube, genauso hast du auch deine Frau kennengelernt.
Immer, auf jeden Fall, ja.
Die hat dir erstmal einen ordentlichen Schwinger verpasst und danach wusstest du, es ist Liebe. Ja, also es ist, glaube ich, so, wo ist das, im Nachtzug oder auf diesem Bazar? Ich weiß es gar nicht mehr.
Auf dem Bazar soll es sein.
Auf dem Bazar.
In so einer Kirche oder so.
Genau, und LJ ist halt, tut es halt immer total cool, aber sie ist halt jetzt total verunsichert und ist auch zum ersten Mal, sag ich mal, auf sich allein gestellt. Und die Leute wissen auch, was sie getan haben, deswegen ist sie da auch eher unerwünscht. Und als ihr dann Oz zu nahe rückt, haut sie ihm eine runter, aber er meint es eigentlich nur gut. Und so lernen sie sich halt kennen, weil sie ja beide, also ich nenne es mal Ausgestoßene sind. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, weil er ihr dann ein Ei gibt und sie nicht weiß, wie sie schält.
Ja. Wie kriegt man denn auch so eine Schale ab von so einem Ei? Das ist doch mega hart. Das ist also wirklich.
Ja, also ich bin ehrlich, ich habe auch erst mit 34 gelernt, wie man Eier abhält. Aber man hätte mir auch sagen können, dass man die erst kochen muss.
Was ich an dieser Szene ein bisschen, also diese Szene wird insgesamt komisch, aber es wird so versucht, LJ da so Sympathien reinzubringen, dass man so Mitleid mit ihr hat. Ne, von wegen, oh, die Kleine, ausgestoßen. Jetzt muss sie auch noch mit dem blöden Oss rumhängen. Alle hassen sie. Da weiß sie nicht mal, wie man Ei schält. Ja, kein Wunder, dass sie Schwänze abschneidet.
Ja, ob sie die auch geschält hat? Egal. Ja, ich hatte es so verstanden, dass sie da versuchen, etwas zu etablieren, dass wir in der zweiten Staffel halt auch noch mal so ein, ich nenne es mal ein Krisenherd haben oder so zwei Brandstifter. Weil die beiden gemeinsam können auch für ordentlich Trubel sorgen. Und wir kommen ja gleich darauf, wie das Ganze endet und was wir dann in Staffel 2 erwarten können. Da frage ich mich, braucht man dann noch so eine Paarung?
Nee.
Ich glaube es nämlich auch nicht. Ich hatte vor allem das Gefühl, dass sie auch irgendwie so gedacht haben, okay, die Geschichte von LJ ist eigentlich auserzählt. Mit Oz wissen wir auch nichts mehr anzufangen. Lass uns einfach mal zusammenstecken und gucken, was passiert.
Vielleicht kommt Miles noch dazu.
Genau, super.
Jetzt kommt Schlag auf Schlag.
Ja, jetzt sind wir nämlich in der ersten Klasse. Mhm. Und Roach und Layton konfrontieren Pike. Und weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich, dass mit Pike noch irgendwas Großes passiert. Irgendeine, ich nenne es mal Explosion, ja, irgendetwas von Relevanz. Irgendwas, was so einem Faustschlag auf den Tisch gleichkommt. Aber nee, Roach und Layton stehen halt da und sagen, nö, was du da machst, ist aber ziemlich doof. Und Pike sagt so, ach Menno, und dann gehen sie halt mit ihm.
Ja, ja, vor allen Dingen, da ist ja schon klar, dass ein anderer Zug da ist, ne? Und also er wird quasi ja zu den Waffen gerufen.
Ja.
Wir brauchen dich für den Kriegsrat. Okay, ich höre auf zu schmuggeln und bin dann kein Arschloch mehr. Auf zu den Waffen! Genau, so wirkte das halt, ne?
Ja, das stimmt, das wirkte wirklich so. Und dann sind wir wieder im Cockpit und das Signal wird stärker.
Und dann das passiert tatsächlich vorher schon. Also das, was du beschrieben hast, passiert danach, aber das passiert jetzt vorher schon. Also vorher ist ja schon klar, dass dieser andere Zug da kommt und dass das Signal der Zug ist.
Ja. Okay. Fall mir ruhig weiter hin. Also das Signal wird stärker und dann kommt der große Reveal. Es gibt ja noch einen anderen Zug.
Mhm. Und der hat auch einen Namen.
Genau. Big Alice. Ein Versorgungszug, ein Snowpiercer-Prototyp. Und da dachte ich mir so, Leute, das ist wirklich lausigstes und faulstes Drehbuch schreiben. Einfach so ein wichtiges Detail erst dann zu enthüllen, wenn es halt gebraucht wird. Das hätte man ja vorher schon mal erwähnen können. Am Anfang, so ja, wir hatten auch noch so ein paar Prototypen oder so. Keine Ahnung, was mit dir ist und gut ist. Aber dieses so, auch übrigens, da ist noch so ein anderer Zug. Ne? Ja, ist furchtbar faul. Furchtbar.
Ja. Das wirft auch extrem viele Fragen auf. Was hat der die letzten 7 Jahre gemacht? Ist der einfach nur im Kreis gefahren und hat gewartet, dass der Zug irgendwann so langsam ist, dass er darauf springen kann? Und gab es diese Mechanik, die wir später sehen, die ganze Zeit schon in den Zug? Oder ist die etabliert worden, eingebaut worden? Wo ist sie eingebaut worden? Egal. Ne? Also die zweite Staffel muss wirklich viele Antworten liefern auf diese Sachen. Ansonsten verzetteln die in sich in so viele Logikfehler, da kommen sie nie wieder raus. Was auf jeden Fall klar ist, dass Big Alice ein Versorgungszug ist. Mhm. Scheinbar auch ein bisschen, also klar, ganz weit viel kürzer als der Hauptzug, aber deutlich größer in seinen Waggons. Und was auch für scheinbar die Hälfte des Zuges klar ist, und zwar, er ist in dem Zug.
Genau.
Von wem ist die Rede?
Mr. Wilford.
Mr. Wilford ist back.
Ja. Rot und
wir haben dann,
Melanie sind glaube ich, die Ersten, die es aussprechen, meine ich.
Ja, genau. Ne? Also Urs ist ja quasi hin und weg und will ja gleich nach hinten rennen und sagen, oh, da ist er, wir springen dir entgegen.
Hat mich so ein bisschen erinnert, teilweise wie fast schon so Teenagerin auf einem Boyband-Konzert. Mhm. So, weißt du, so die Wilford Boys.
Genau, sie sind ja nicht da. Genau, es kommt auf jeden Fall zu einer Aufholjagd. Also es ist klar, dass der Zug hinten an den anderen Zug, also an den Zug andocken möchte. Und er ist auf einem Abstellgleis, Versorgungsgleis, keine Ahnung für ein Gleis.
Ja.
Und hat die volle Kontrolle darüber, kann also auch die Weichen stellen und schafft es tatsächlich, trotz dass Melanie wirklich Gas gibt und ein Rennen veranstaltet, auf Kosten der Maschine auch, ne? Mhm. Kommt sie nicht schnell genug weg und es wird gerammt.
Ja, und während halt im Cockpit da irgendwie hantiert wird, was macht Ruth? ja, sie möchte eine Willkommensfeier planen. Mhm. Da habe ich mir nur als Notiz aufgeschrieben, Ruth will Willkommensfeier planen und dann in Klammern, die alte ist nicht mehr ganz dicht.
Ja, und sie bekommt eine Figur an die Seite gestellt.
Ja.
Jemanden, den wir denn in dieser Folge noch öfter sehen werden, vor allen Dingen in den Szenen hinten.
Aber das finde ich ganz gut, weißt du, weil ich fand das Problem bei Snowpiercer war immer, es gab zu wenig Figuren. Ich finde es jetzt gut, dass sie am Ende noch mal ein paar Figuren noch reinbringen. Das finde ich sehr gut.
Genau. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich musste tatsächlich im Nachgang noch mal
Tristan.
Tristan googeln, wie er heißt. Und ich musste auch noch mal gucken, ob er vorher schon mal zu sehen war zumindest. Und ja, das war er. Aber für mich wirkte das so eher von wegen, okay, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Okay, willkommen im Snowpiercer. Ach so, übrigens, was ist mit Snowpeter?
Ich will nicht wissen, was die da gemacht haben, als Pike die Wohnung in Beschlag hatte. Will ich gar nicht wissen.
Die arme Katze. Ja. Eine Schweigeminute für Snowpeter.
Ja. Gerade heute, wo meine Mutti einen Kater eingeschleppert hat. Ach, das auch.
Ah ja, stimmt. Ah, das der Wunden auf, ja. Auf jeden Fall gucken alle aus dem Zug natürlich zu, was da passiert und sind ganz aufgeregt. Ne? Ein anderer Zug, sind da noch Menschen? Wer kommt denn da? Ne? Und die Tailies sagen dann nur, oh, wir wären fast gerammt worden. Naja, auf jeden Fall werden sie das tatsächlich.
Mhm.
Aber wir sehen dann diesen Zug von hinten anrasen und scheinbar schafft er es ja nicht. Und dann fährt diese du hast es vorhin sehr plastisch beschrieben, es fährt quasi etwas raus. Und stößt hinten an.
Du meinst und Big Alice Zugpenis.
Genau.
Und in dem Moment hat sich LJ gedacht, so, der fehlt mir noch in meiner Sammlung.
Genau. Es wird auf jeden Fall angedockt. Und ja, dann gibt es ganz viel Bewegung im Zug erstmal.
Ja, also Layton versammelt die Soldaten und sucht das Ruth will halt diese Feier planen.
Mhm. Vorne im Cockpit versucht, ich will ihn mal Fabienne nennen, warum eigentlich?
Keine Ahnung.
Der andere,
ja,
Avi, so ein Hacking-Angriff abzuwehren. Ja.
Ja, und ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ist, aber Layton und seine Jungs machen sich halt im Tail so ein bisschen bereit und weil sie halt schon glauben, okay, das ist jetzt kein friedliches Wiedersehen.
Übrigens, da muss ich nochmal ein LOL loswerden.
Ja.
Weil wir haben ja ganz kurz vorher gesehen, dass er Pike abgeholt hat in der ersten Klasse vorne in der Kabine von LJ. Und wir wussten da schon, dass der Zug sehr nah dran ist und gleich hinter den anderen Zug da sein wird, ne? Und er hat es trotzdem geschafft, 994 Waggons nach hinten zu kommen, innerhalb von gefühlt 3 Minuten.
Ich sag's dir immer wieder, die haben das Segways.
Das wäre eine geile Vorstellung, wenn die so enge Wege nochmal abseits der ganz normalen Wege haben, wo die nur so Segways langlaufen. Und ich hätte gerne eine Spin-off-Serie darüber.
Ja.
Mit so einer Segway-Polizei. Ah, wir haben wieder einen Unfall im Waggon 883. Ah, verdammt. Ich bin mit meinem E-Bike auf dem Weg. Ja.
Ja.
Also das ist wirklich ein großes Problem bei dieser Serie. Das kriegen die nicht auf die Kette.
Nee, das stimmt allerdings. Das fällt sogar mir auf. Und ich bin halt, wie gesagt, nicht so ein Logikfetischist wie du. Ja? Naja, auf jeden Fall kommt jetzt auch eine schöne Szene. Also ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist oder ob da noch was anderes kommt.
Aber sie kommt jetzt tatsächlich, genau.
Also Layton und seine Soldaten stehen da halt mit Äxten und irgendwelchen Schlagwerkzeugen bewaffnet und warten, was da kommt. Und dann kommt erstmal nichts von der einen Seite, aber von der anderen Seite. Nämlich Ruth kommt im Marschschritt mit Kindern an ihrer Seite, die ein Willkommenslied für Mr. Wilford trällern.
Ja.
Und Ruth ist sich sehr siegessicher. Und Layton versucht dann mit ihr so ein bisschen den Dialog zu führen. Und Ruth antwortet, wie jeder normal denkende Mensch antwortet, nämlich, sie bedroht ihn mit einer Pistole.
Ja, genau. Also da wird auch so ein bisschen klar, sie ist wahnsinnig.
Ja.
Und lebt in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Vorstellung, hat überhaupt keinen Blick dafür. Wobei die Lösung von Layton dann auch ein bisschen irre ist, finde ich. Weil sie soll ja dann die Diplomatie übernehmen und an der Seite von ihm quasi Mr. Wilford begrüßen.
Ja, super. Ruth und Diplomatie, das ist das ist toll. Ganz toll.
Das funktioniert super.
Ja. Dann kommen wir wieder in den Cockpit und Mel will rausgehen, um den Zugpenis, nenne ich es mal, irgendwie halt per Hand zu trennen, genau. Sodass sie halt und entkommen
auch,
können.
Und auch sie ist über 950 Waggons nach hinten gekommen.
Ja. Und jetzt kommt so ein kleiner Reveal, nämlich Bennett wusste die ganze Zeit, dass es Mr. Wolfhard ist. Ach was, das hat mich sehr überrascht. Und ja. Der ist pro Big Alice, denn Big Alice liefert halt einfach noch mal mehr Ressourcen.
Genau.
Ne? Und das, ja, Melanie ist jetzt nicht so, findet sie nicht so toll. Und ich glaube, ursprünglich wollten sie beide rausgehen, aber dann sagt Melanie, nee, weißt du was, dir kann ich nicht vertrauen, ich gehe alleine raus. Super Idee.
Ja.
Ja, und dann wird halt Melanie nach draußen geschickt in diesem Schutzanzug. Und in der Zeit wird halt das Tor aufgeschweißt vom Tail von Big Alice. Und durch irgendein Bremsmanöver stürzt dann Melanie draußen auch ab, meine ich.
Genau, also der Zug wird komplett lahmgelegt, nachdem der Hacking-Angriff erfolgreich war, ne, der Hack. Und ein Notstopp quasi wird veranlasst. Und in dem Moment fällt Melanie dann vom Zug. Übrigens finde ich das tatsächlich, das waren schöne Szenen. Also natürlich jetzt kein Grafik-CGI-Wunder, was da stattgefunden hat. Aber ich fand das durchaus ansehnlich und spannend und actionreich. Ja. Wobei ich mich aber trotzdem gefragt habe, was sind denn das für fucking Anzüge, die minus 121 Grad beim fahrenden Zug aushalten, ohne Probleme? Dann hätten die doch auch einfach anders leben können, wenn die sowas haben. Aber egal. Und Bennett kann ich tatsächlich da nachvollziehen, weil er halt sagt, wir brauchen, das hat er ja auch in der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten Folge erwähnt, dass irgendwann mal ein Sechskantschraube, die uns fehlen wird, zum Tod aller führen wird.
Ja.
Und er möchte halt überleben und braucht halt diese Versorgung und sagt halt, okay, egal was da jetzt kommt, aber wir sind darauf angewiesen und ich kann ihn da wirklich nur unterstützen, weil dann haben sie endlich wieder Rinder und ein Genlabor. Ich weiß ja nicht wofür, aber sie haben dann ein fucking Genlabor.
Kann es sein, dass sie alles das, was sehr nützlich ist, einfach in diesen Versorgungszug gelassen haben?
Ja, ich glaube auch.
Nach dem Motto, sie haben ein Genlabor, aber wir haben dafür die Kampfnacht.
Oh je, ich glaube, dann wäre ich lieber im Versorgungszug geblieben.
Ja, auf jeden Fall wird halt die Tür aufgeschweißt. Layton stimmt seine Männer an mit den Worten, denk dran, Wilford ist auch nur ein Mann. Und du siehst dann Ruth so, nein, er ist mehr.
Ja.
Und ja, dann öffnet sich die Tür und eine junge Frau erscheint und haltet euch fest, es ist Alexandra Cavill, die Tochter von Melanie. Und
nein.
Die möchte, doch, und die möchte mit ihrer Mutter sprechen. Achso, zuvor sagt sie noch, übrigens, ihr habt jetzt 13 Minuten Zeit, um zu kapitulieren, ansonsten, ne, Ende Gelände. Und dann möchte sie ihre Mutter sehen. Und dann sehen wir, wo die Mutter gerade ist. Sie liegt nämlich draußen vorm Snowpiercer im Schnee. Anscheinend scheint dieser Anzug nicht nur Temperaturen von minus 3 Milliarden Grad auszuhalten, sondern auch Stürze aus 10 Metern Höhe.
Fahrenden Zug, 10 Meter Zug, höher. Ne?
Ja.
Aber es ist Schnee, da war ja Schnee. Alles
genau, gut. Und Melanie begibt sich dann zum Zuganfang, also zur Front. Das ist noch nicht so lange hin dahin, also es ist, glaube ich, 2 oder 3.
Ja, zum Zugende tatsächlich, so habe ich es.
Ist es das Zugende?
Das sollte das Zugende sein.
Ah, okay, ja, okay, dann ist es, stimmt, nee, klar, Zugende, klar, das macht mehr Sinn. Da hast recht, natürlich, klar. Ja, und damit endet die erste Staffel. Und, wollen wir erstmal ein Fazit fällen, bevor wir dann zu diesem Teaser kommen?
Genau, also ich würde noch ein, zwei Sachen sagen und dann ein Fazit machen. Genau, also mir hat dieses Comic-Ende, dieser Übergang nochmal gut gefallen, weil das so ein Schluss ist zu dem Anfang, den wir hatten von der Staffel. Ne?
Mhm.
Das fand ich gut gelöst und ja, als Cliffhanger hat das auch gut funktioniert.
Mhm.
Also wir kommen ja nachher auch noch zu den Teaser, den wir da spendiert bekommen haben. Das mit dieser Tochter ist halt wirklich blödes Geschreibe, ne? Als diese Tür da aufgegangen und sie da rauskam, dachte ich mir, oh, das ist so. Also das war auch klar. Dann diese 13-Minuten-Geschichte, ne, ist so ein Angsthasenspiel.
Ja.
Weil auch Wilford stirbt in 13 Minuten.
Ja, aber wie gesagt, ich habe es mir so erklärt, dass halt dieser Big Alice einfach besser ausgerüstet ist. Und dann bleibe ich halt bei meiner Frage, warum zum Teufel nimmt man dann den schlechteren Zug?
Ja, genau. Also das macht ja keinen Sinn. Ne? Also das ist nicht richtig aufgeklärt. Und wenn der andere Zug länger durchhalten kann oder überhaupt durchhalten kann, ja, dann was will denn Wilford überhaupt mit dem anderen Zug? Da soll er sich ein paar Leute schnappen, die da mit reinholen und weiterfahren oder so? Egal. Und,
ich glaube, es ist Rache.
Rache. Vendetta!
Vendetta!
Und dann hatte ich mir noch überlegt, wie geil wäre das denn gewesen, wenn er eher so Undercover-Boss-mäßig aus der Wilford zurückgekommen wäre, so im Tail. Reißt er so eine Kapuze so runter, seine dreckige, und sagt so, hey, ich habe jetzt ganz lange mit euch gearbeitet, aber ich bin's, Mr. Wilford, euer Boss. Ich verstehe euch jetzt viel, viel besser.
Melanie, pass auf. Ich bin nicht dein Praktikant Karl-Heinz. Ich bin Mr. Wilford und ich habe gehört, dass du deine Tochter vermisst. Hier bitte, hier hast du sie.
Oh, großartig. Oh, das wäre geil gewesen. Ah, ja, also ihr merkt schon, es war zwar ein gutes Finale, finde ich, aber wir machen uns mehr über die Serie lustig als alles andere.
Also, erstmal ein Fazit jetzt nur zu der Folge. Ich fand, die war gut. Ich würde rückblickend sagen, dass Folge 9 die stärkste war der Staffel.
Ja, sicher auch so. Ja.
Da ist am meisten passiert, die hatte auch am meisten irgendwie Tempo. Mhm. Die Folge jetzt hier war okay. Du hast halt wirklich gemerkt, dass hier alles dass im Prinzip alles abgeschlossen ist und sie jetzt alles dafür tun, um Vorbereitungen zu machen für die zweite Staffel, die ja schon vorm Start der ersten Staffel schon grünes Licht bekommen hat. Und ja, siehst du das auch so, oder?
Ja, genau. Also ich sehe das komplett genauso. Ja.
Gut. Und dann würde ich jetzt noch ein Fazit zu der Staffel fällen. Mhm. Fing echt schlimm an. Also der Anfang war nicht so pralle. Hatte immer wieder echt gute Momente, aber auch haufenweise. Und diese Momente waren in der Mehrheit, wo ich mir dachte, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Also, wie gesagt, dass sie wirklich aus dieser Vorlage teilweise eine Art Law and Order im Snowpiercer gemacht haben, dass sie so viele Figuren da reingequetscht haben und nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Das war auch echt schlimm, teilweise. Ich fand, ab der 6. Folge ging es dann aufwärts mit der eindeutigen Qualitätsklimax in der 9. Folge.
Ja.
Nichtsdestotrotz, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir werden, wenn die zweite Staffel dann bei Netflix erscheint, irgendwann nächstes Jahr, werden wir sie garantiert mal gucken, die ersten 2, 3 Folgen. Ja? Mhm. Aber wir werden sie nicht recappen.
Ja, das werdet ihr nicht hören von uns, genau. Und ich gebe dir da vollkommen recht, ich sehe das genauso. Also es gibt richtig viele Probleme, die diese Serie hat und wahrscheinlich auch immer haben wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das da rauskriegen, aus dieser DNA-Struktur, wie sie es bisher aufgebaut haben. Und das ist schade, weil sie hat so unglaublich viel Potenzial. Und mit den eingesetzten Ressourcen, die da jetzt reingesteckt haben, sei es in den Kulissen oder sonstiges, was ja jetzt nicht immens viel ist, aber durchaus auch schon aufwendig, hätten sie trotzdem viel, viel mehr machen können, wenn sie es einfach mal ein bisschen fokussierter, ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner gemacht hätten. Mhm. Weniger Figuren, dafür konzentrierter, stärker ausgearbeitete Konflikte und Figurenkonstellationen und Hintergründe und sowas. Als das so durchzurushen war es ja nicht mal, sondern eher so zu differenzieren, so auseinanderzutreiben, das Ganze. Ich kann es noch nicht mal richtig beschreiben, das ist furchtbar.
Was der Serie meiner Ansicht nach gefehlt hat, ist so eine gewisse Art von Direktheit.
Ja.
Es wurde immer so um das Ziel herumgeschwänzelt, bis sie dann mal zum Ziel gekommen sind. Und dabei haben sie immer noch andere Sachen versucht zu etablieren und zu integrieren. Und das war einfach zu viel. Ich muss ja sagen, ich glaube, in den ersten 4, 5 Recaps haben wir gerade auf den Film rangenommen als Vergleich. Das haben wir dann irgendwann auch irgendwie gelassen. Mhm. Aber was den Film halt so stark macht, ist halt seine Direktheit. Im Film gibt es eigentlich nur zurück oder nach vorne. Das ist es, links oder rechts. Genau. Und das hast du hier halt nicht mehr. Die müssen halt irgendwie narrativ dann noch ein paar Sachen noch auffüllen, weil es ansonsten keine Serie wäre. Ich glaube, diese Serie wäre besser, wenn sie in der ersten Staffel gesagt hätten, gut, wir machen 6 Folgen. Wir machen 6 Folgen, 30 Minuten. Da hätte man, glaube ich, ein schönes Ding draus machen können.
Ja.
Dann wären auch solche Logiksachen mir plötzlich aufgefallen, wie es sein kann, dass er irgendwie über 900 Züge zurücklegt in 3 Minuten.
Mhm. Ja? Ja, genau. Also das ist auch vor allem diese räumliche und zeitliche Dimension, die diese Serie hat. Das, das führt einfach zwangsläufig, selbst wenn man nicht so drauf achtet wie ich, so extrem meine ich jetzt, ne, tatsächlich, also ich achte ja wirklich stark so auf sowas, würde es dir trotzdem in deinem Gehirn unterbewusst auffallen und du würdest dich unterbewusst wundern und hättest ein komisches Gefühl beim Gucken.
Ja.
Einfach weil was fehlt, weil dieser Zusammenhang fehlt. Und das nimmt natürlich auch wiederum dann ganz, ganz viel Spannung raus, viel Intensität. Und um mal Wows und Lols zusammenzufassen, irgendwie hat sich dieses System bei mir etabliert jetzt in dieser Serie. Es waren deutlich mehr Lols und nur ganz wenige Wows.
Ja. Und das Schlimme war halt dabei, dass die Sachen, die die Serie gerne als Wows gesehen hätte, meistens halt auch die größten Lols waren. Wie zum Beispiel die Kampfnacht. Das war halt ein schlechter Witz. Wie zum Beispiel diese ganze Geschichte mit LJ. Allerdings, diese Szene mit dem Glasauge. Ich weiß,
die werden wir nie vergessen.
War es Folge 6 oder so, dass das war jetzt kein Highlight, aber das werde ich jetzt erstmal längere Zeit mit mir mitnehmen.
Wenn ich 140 bin und im Altersheim von mir dahin vegetiere, werde ich bestimmt die Krankenschwester oder den Krankenpfleger dann anflaumen und so, wo ist mein Glasauge? Ja. Die hat das Glasauge abgelutscht. Ja. Also, was ist denn mit Ihnen, Herr Repening? Was haben Sie denn? Das war mir ein Glasauge. Ja, ja.
Und daraus würden Sie auch eine Serie machen. So. Gut, ich will mal sagen, dann nochmal so eine Spoilerwarnung.
Ja.
Denn in den USA wurde während des Abspanns der finalen Folge der ersten Staffel ein Teaser gezeigt. Und da hat man gesehen, wen Sean Bean spielen wird. Denn wir wissen schon seit sehr langer Zeit, Sean Bean wird in Staffel 2 mit zum Cast gehören. Und Thomas, ich möchte nicht angeben, aber ich glaube, wir beide haben es schon prophezeit vor. Ich habe schon in der ersten Folge.
Movie-Break-Hörer wissen es zuerst.
Genau, dass Sean Bean definitiv Wilford spielen wird. Und jetzt halt euch fest, er wird Wilford spielen.
Ja.
Und es ging so ein bisschen so ein Raunen durchs Netz, weil viele gesagt haben, boah, das ist doch voll scheiße, das ist doch so ein geiler Spoiler, jetzt verraten die das jetzt schon. Und ganz ehrlich, come on, also bitte.
Ja, das war doch klar. Also, naja. Ich fand den Teaser, der war gut. Er zeigt so ein bisschen ein paar coole Sachen. Und ich glaube, Sean Bean wird da wirklich noch mal Würze reinbringen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn sie ihn denn lassen. Und das ist das Problem.
Ja, also ich wage die Prognose, dass Ruth sich irgendwann damit konfrontiert sieht, dass ihr Messias, Mr. Wilford, nicht der Messias ist, sondern vielleicht doch genau so, wie ihn Melanie beschrieben hat, nämlich als Betrüger und als Egoman. Wobei ich sagen muss, gut, Egoman und so, das passt ja auch ganz gut zu Ruth. Dann wird das mit Oz und LJ noch irgendwie eine Rolle spielen. Und ich bin halt gespannt, was heißt, ich bin nicht wirklich gespannt, aber das ist halt die große Frage, wie geht es weiter mit Layton und halt auch Melanie und ihrer Tochter. Ich bin mir sicher, dass Melanie und ihre Tochter aufeinandertreffen werden und dass sie Melanie natürlich erstmal, oh, ich liebe dich, es tut mir so leid, und ihre Tochter ihr die kalte Schulter zeigt, verstehst du, weil kalt und so.
Ja.
Und dass das dann auch nach und nach wieder, glaube ich, herzlicher wird. Und dass sie dann so ein bisschen wie in der ersten Staffel auch, dass du so eine Figur hast wie Roach und Bess, die am Anfang relativ klar für den Snowpiercer sind oder für die Hoheitsgewalt, und dann halt nach und nach erkennen, okay, das ist doch nicht die richtige Weise. Ja. Das wird auf uns zukommen, glaube ich, in Staffel 2. Und dass sie jetzt schon gesagt haben, dass Sean Bean Wilford ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, und vor allem ist es sehr clever, weil sie müssten halt mit Sean Bean werben. Es ist halt neben Jennifer Connelly der bekannteste Name da.
Genau.
Und ich glaube, die Serie war in den USA relativ erfolgreich.
Ja, so waren die Zahlen zumindest. Ne? Mhm. Also über 3,4 Millionen, glaube ich, beim Start.
Ja.
Und 3,3 Millionen im Finale. Das ist für TNT tatsächlich durchaus eine annehmbare Zahl.
Ja. Und so, dass die dritte Staffel relativ auch als sicher gilt. Jetzt schon. Wie gesagt, ich werde mir die zweite Staffel nicht komplett, also vielleicht werde ich sie mir komplett ansehen. Ich werde auf jeden Fall, wenn die neuen Folgen kommen, mal reingucken. Aus Neugier. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, es gibt so einen Film, der heißt Snowpiercer. Der geht nur 2 Stunden und ist in allen Belangen besser.
Ja.
Deswegen wüsste ich nicht, warum, oder weiß ich nicht, warum es diese Serie gebraucht hätte.
Ja. Also der erzählt deutlich kraftvoller und philosophischer und direkter
ja.
Die Geschichte, worum es geht im Klassenkampf. Und wer tatsächlich nochmal andere Nuancen haben möchte, der kann sich immer noch die Graphic Novel holen. Ja. Da geht es dann eher auch um Naturschutz, um Gesellschaft und Krankheit und um das Menschsein an sich. Ja, und ansonsten gibt es noch die Serie, ne? Ich glaube, sie werden viel halt rausholen. Es ist ja auch nicht klar, was halt Wilford da noch in seinem Zug alles hat. Vielleicht hat er ja doch nochmal Soldaten, weil er muss ja auch irgendwie, selbst wenn die jetzt kapitulieren, die Kontrolle, die Oberhand behalten. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass die Taileys nicht mehr die Taileys sind.
Stimmt.
Die sind aufgestiegen gerade.
Ja.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. Ja. Und so sind alle glücklich. Okay. Gut, da würde ich sagen, es waren schöne 8 Wochen.
Ja.
Aber nicht wegen der Serie.
Genau, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir ein Recap zu machen. Und ich weiß nicht, hatten wir schon mal angekündigt, welche Recaps kommen werden?
Ich weiß es gar nicht. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon mal was anklingen lassen, aber sagen Sie mal, wir werden auf jeden Fall die 2. Staffel von Mandalorianer recappen und natürlich auch die 2. Staffel von The Boys. Da ist es ja so, dass sie am 4. September erscheint, zuerst 3 Folgen und dann jede Woche eine. Und das bietet sich sehr schön zum Recappen an. Ja.
Ja. Und wir sind dumm, weil wir haben keine Recaps zu, beziehungsweise über Rick and Morty gesprochen. Mhm. Das heißt, wenn irgendwann zwischendurch doch nochmal 4, 5 neue Folgen, das wird ja jetzt gerade immer so gestückelt gezeigt, Folgen kommen von Rick and Morty, werden wir darüber auch definitiv sprechen werden.
Ja, auf jeden Fall. Gut.
Okay.
So, es kommt mir gerade so ein bisschen vor, als ich letztes Weihnachten zu meiner Mutter gefahren bin.
Ja.
Und diese Zugfahrt Ewigkeiten gezogen hat und dann ich kaum glauben konnte, dass ich endlich am Zielbahnhof angekommen bin. So ein Gefühl habe ich gerade, denn wir haben es geschafft, Thomas.
Ja, wir haben es geschafft. Yeah. Ja, genau. Jetzt bleibt uns nur noch in den Bahnhof einzufahren, auszusteigen und sofort zu erfrieren. Aber was machen wir nicht alles im Movie Break?
Ja.
Genau, ich fange jetzt einfach mal an. Uns würde natürlich brennend interessieren, wie ihr die Staffel fandet, wie ihr Snowpiercer findet, ob ihr das genauso seht. Bisher war das tatsächlich so. Unter anderem Koshman und Dingdon haben ja fleißig auch mitgeguckt und durchaus auch Kommentare hinterlassen. Vielen Dank dafür. Auch an alle anderen, die sich irgendwie beteiligt haben, uns dazu zu hören. Und genau, lasst gerne weitere Kommentare da, lasst Likes da, verbreitet die Kunde, teilt uns, empfehlt uns. Warum, du?
Weil wir es verdient haben.
Weil wir es verdient haben. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe dir die letzten Worte.
Ja, dann muss ich noch sagen, weil da hat mich Pascal auch aufmerksam gemacht, das sollen wir auch mal sagen. Denkt dran, MovieReback gibt es nicht nur bei MovieReback.de, sondern auch bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Und damit sage ich Tschüss, es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Adios.